ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Bund und das Land Niedersachsen haben der angeschlagenen Meyer-Werft in Papenburg Hilfe zugesagt. Bundeskanzler Scholz und Ministerpräsident Weil kündigten einen vorübergehenden Einstieg des Staates an. Die Werft ist auf Kreuzfahrtschiffe spezialisiert und hat finanzielle Probleme, weil Energie und Stahl teurer geworden sind. Dieser Preisanstieg kann nicht auf Schiffe aufgeschlagen werden, die schon im Bau sind.
Um die Werft zu retten, sollen jetzt alle in eine Richtung marschieren. Bund, Land und die Schiffbauer an der Ems und mittendrin der Kanzler. Während hinter ihm im Hafenbecken das neueste Disney-Schiff den letzten Schliff bekommt, hoffen die Schiffbauer, dass die Politiker die Werft wieder auf Kurs bringen. Olaf Scholz macht ihnen Mut.
Die Meyer-Werft ist nicht irgendein Unternehmen, sondern ein industrielles Kronjuwel unseres Landes. Das ist ein Trumpf, den wir nicht aufgeben dürfen und den wir nicht aufgeben werden, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Vom Familienunternehmen in siebter Generation zum Staatskonzern. Bund und Land planen zusammen eine Übernahme von mindestens 80% der Werft. Dafür wollen sie rund 400 Millionen Euro investieren und Bürgschaften für Bankkredite in Höhe von 1,8 Milliarden Euro geben. Der Staat als Unternehmer. Daran gibt es Kritik von Experten, aber auch Zustimmung.
Wichtig ist, dass der Staat wirklich ähnlich wie bei der Lufthansa in der Corona-Krise wirklich nur zeitlich befristet eingeht.
Seniorchef Bernhard Meyer bekommt ein Rückkaufrecht. Für ihn trotzdem eine bittere Pille. Auch er musste zustimmen. Die Belegschaft ist zuversichtlich, dass es weitergeht. Die Löhne waren nur noch bis Ende September gesichert.
Die Stimmung war ziemlich im Keller, muss ich sagen. Aber jetzt, wo wir das gerade gehört haben, muss ich schon sagen, also ich bin guter Dinge und die Stimmung hält jetzt ein bisschen auf.
Der parlamentarische Beschluss für das milliardenschwere Engagement der Politik gilt als sicher. Dabei unterstützt der Bund das Land Niedersachsen, so wie beim gelben Meierhelm. Auch da hilft der Kanzler dem niedersächsischen Ministerpräsidenten, damit es passt.
Bauernverbandspräsident Ruckwied wurde deutlich heute bei der Vorstellung der Erntebilanz. Die Folgen des Klimawandels seien spürbar. Getreide und Raps anzubauen werde zunehmend zur Herausforderung. Der Ertrag unterdurchschnittlich. Der Bauernverband rechnet mit gut 39 Millionen Tonnen Getreide, 7% weniger als im vergangenen Jahr, hauptsächlich wegen später Fröste und weniger Sonne. Bei Winterraps werden wegen kleinerer Anbauflächen 3,7 Millionen Tonnen erwartet, etwa 6% weniger. Der viele Regen und fehlende Sonne, schlecht fürs Getreide, aber gut für andere Pflanzen.
Mit seinem Nutzhanf ist Landwirt Stefan Kerner aus Erlenbach bei Heilbronn in diesem Jahr sehr zufrieden. Denn dem hat der feuchte Frühsommer nichts ausgemacht.
Die Hanfkörner sind sehr schön, sehr gleichmäßig. Dem Hanf hat natürlich der Regen auch gut getan.
Das Problem, Hanf ist eine absolute Nischenpflanze. Stefan Kerner macht Speiseöl daraus. Für sein Hauptprodukt Getreide waren die Wetterextreme weniger gut.
Die wenige Strahlung, der viele Niederschlag, viel Stroh auf dem Feld, aber leider doch wenig Korn.
Vergangene Woche hat Kerner die letzten Stunden seiner Getreideernte gefilmt. Weit schwieriger seien die Monate zuvor gewesen. Erst starker Pilzbefall durch den vielen Regen. Ohne Pflanzenschutzmittel wäre es wohl noch verheerender geworden, sagt er. Später wenig Sonne. Das wirke sich auf die Getreidequalität aus.
Sieht etwas schöner aus, wie tatsächlich die Inhaltsstoffe sind. Es ist so, dass generell die Proteinwerte und mit dem geht die Glutenwerte einher, etwas niedriger sind wie die letzten Jahre. Und das spiegelt sich nachher in der Backqualität nieder.
Der Brotteig sei zum Beispiel nicht mehr so dehn- und knetfähig. Stefan Kerner bereitet seine Felder jetzt schon wieder für die nächste Ernte vor. Trotz aller Vorbereitung, Wetterextreme, Schädlingsbefall und andere Risiken aber bleiben.
Im Mittelmeer messen Forscher seit Anfang des Monats Rekordtemperaturen. Satellitendaten des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus zeigten stellenweise Wassertemperaturen von mehr als 30 Grad beispielsweise vor Monaco, Korsika und in der Nähe von Valencia. Heute meldet das italienische Institut für Umweltschutz und Forschung vor der Insel Sardinien 23 Grad, an der Küste Kampaniens 27 und an der Adria 28 Grad Wassertemperatur.
Massimo Petrini nimmt für die regionale Umweltschutzbehörde der Abruzzen regelmäßig Wasserproben und misst die Temperatur. An dieser Stelle knapp 29 Grad. Das Mittelmeer erreicht in diesem Sommer Rekordtemperaturen. Unbeschwert sollen die Tage am Meer sein, doch viele Urlauber an der Adriaküste sind beunruhigt. Ich mag hier gar nicht ins Wasser gehen, hier ist es einfach zu warm. Ich mache mir schon große Sorgen, dass der Klimawandel noch zu großen Veränderungen für uns führt. Die sind bereits zu spüren. Zuletzt musste die Behörde das Baden für mehrere Tage verbieten. Der Grund? Forscher fanden eine gesundheitsgefährdende Konzentration der Alge Ostriopsis ovata. Sie ist nur unter dem Mikroskop sichtbar und kann bei Menschen Atembeschwerden, Übelkeit und Erbrechen verursachen. Eingeschleppt aus dem japanischen Meer vermehrt sie sich gerade explosionsartig. Die Erhitzung des Wassers schafft für die Alge einen optimalen Lebensraum, den es hier unter normalen Bedingungen nicht gäbe. Um 1,4 Grad hat sich das Mittelmeer in den letzten 40 Jahren erwärmt, damit weit stärker als alle anderen Weltmeere, mit gravierenden Folgen für die Artenvielfalt und auch für das Klima in den Mittelmeerländern und in Nordeuropa. Durch die Hitze verdunstet viel mehr Wasser und das führt zu extremen Regenfällen. Das Hochwasser, das Teile Deutschlands 2001 und 2021 verwüstete, wurde durch eine extrem heiße Luftmasse aus dem Mittelmeer verursacht. Und, befürchtet der Forscher, die Adria werde sich weiter erwärmen und verändern.
Für ihn war es der Auftritt seines Lebens. Tim Walz ist gestern unter großem Jubel zum Vizepräsidentschaftskandidaten der US-Demokraten nominiert worden. Der ehemalige Lehrer und Football-Coach gilt als nahbar und bodenständig. In seiner Rede rief er zu mehr gesellschaftlichem Zusammenhalt auf und warnte vor Trump und Vance. Die republikanischen Kandidaten verfolgten eine gefährliche Agenda, die nur den Reichsten im Land diene.
Coach Walz nennen sie ihren Vizepräsidentschaftskandidaten bei den Demokraten. Ein Titel mit extrem hohem Ansehen in den USA. Bodenständiger Familienmensch vom Land, Veteran, ehemaliger Lehrer. So stellt sich Walz in seiner Rede vor. Aber am meisten bedient auch er seine Vergangenheit als Football-Coach an seiner Highschool. Wir sind im letzten Viertel, liegen zurück, aber wir sind in der Offensive und wir haben den Ball. Wir stürmen nach vorne und Mann, haben wir das richtige Team. Kamala Harris ist tough.
And boy, do we have the right team. Kamala Harris is tough.
Das Vorprogramm ist gespickt mit Stars. Mit John Legend und Stevie Wonder heizen gleich zwei Grammy-Preisträger die Menge an. Talk-Legende Oprah Winfrey wirbt für Harris um unabhängige Wähler. Und Ex-Präsident Bill Clinton teilt aus gegen Donald Trump, der, wie er betont, noch älter sei als er selbst. Erinnert euch, was für eine Last es war, jeden Tag aufzuwachen und uns mit sinnlosem, aufwieglerischem Gerede zu beschäftigen. Wo es doch so viele Chancen gibt und so viele Probleme, die gelöst werden müssen. Walz präsentiert sich als Problemlöser, als fröhlicher Kämpfer für die Mittelschicht, aus der er kommt. Daran dürfte auch Kamala Harris heute mit ihrer Rede anknüpfen. Detaillierte Politikvorschläge sind dabei kaum zu erwarten. Vielmehr dürfte sie auf Emotionen setzen. Mit Freude und Optimismus wollen die Demokraten eine Bewegung erzeugen, die Harris und Walz bis ins Weiße Haus trägt.
Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch lernen. Ein Großteil der 1,2 Millionen Auszubildenden ist zufrieden mit der Ausbildung, ergab eine Umfrage des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Allerdings muss fast ein Drittel von ihnen regelmäßig Überstunden machen, manche sogar mehr als 20 Stunden pro Woche. Der Fachkräftemangel ist groß. Einige Unternehmen geben sich deshalb viel Mühe, Auszubildende zu finden, mit enger Betreuung und Azubi-Freizeiten.
Der Blick vom Dach des Berliner Humboldt-Forums. Es sind solche Momente, die Minna Wegner an ihrer Ausbildung liebt. Die angehende Dachdeckerin hat gerade ihr drittes Lehrjahr begonnen.
Ich mag es, handwerklich zu arbeiten und zu sehen, was ich am Ende des Tages geschafft habe. Und das ist echt immer ein Erfolg.
Heute geht es um die Kupferdächer. Hier muss regelmäßig nach dem Rechten geschaut werden. Auch das gehört zur Ausbildung.
Hier wird heute gewartet. Einmal alles die Regenrinne einmal gewartet und geguckt, ob das alles richtig ist und ob die Rohre alle richtig verlaufen und alles richtig abgedeckt ist.
Minna ist eine von insgesamt 84 Azubis des Unternehmens, verteilt auf mehrere Standorte in Deutschland. Der Dachdeckerbetrieb ist auf Ausbildung angewiesen und damit sich genügend Bewerber und auch mal mehr Bewerberinnen finden, gibt sich die Firma viel Mühe.
Wir machen eine Skifreizeit, wir fahren mit denen auch klettern in der Azubi-Woche, wir machen eine Vorbereitung mit denen. Wir versuchen ganz viel zu machen.
Auch deswegen können sie nach personalknappen Jahren wieder eine Auswahl treffen unter den Bewerberinnen und Bewerbern. Eine große Rolle spielt dabei Social Media.
Die meisten Azubis gewinnen wir tatsächlich über Instagram, einfach über Markenbotschaft, dass wir da sind, dass wir Präsenz zeigen. Wir bieten immer Ferienjob, wir bieten Praktikum an, damit sie einfach uns kennenlernen dürfen von jung auf sozusagen.
Das große Ziel der Firma, insgesamt 125 Azubis ab dem nächsten Jahr. Ein Wachsen gegen den bundesweiten Trend, denn jeder dritte Ausbildungsplatz ist derzeit nicht zu besetzen.
An der Elbmündung bei Brunsbüttel sind seit zwei Wochen mehrere Drohnenflüge über einem Industriegebiet festgestellt worden. Die Staatsanwaltschaft Flensburg ermittelt deshalb wegen des Verdachts der Agententätigkeit zu Sabotagezwecken. Wie der Spiegel berichtet, handelt es sich vermutlich um militärische Drohnen. Die Polizei bekomme inzwischen Radarunterstützung von der Bundeswehr. In dem Industriegebiet liegt unter anderem ein Flüssiggasterminal. Cannabis darf in Deutschland seit April legal konsumiert werden, unter engen Vorgaben. Von heute an gelten auch im Straßenverkehr neue Regeln. Für den berauschenden Wirkstoff THC gibt es nun eine Obergrenze von 3,5 Nanogramm je Milliliter Blut. Der Wert ist laut Experten in etwa vergleichbar mit 0,2 Promille Alkohol. Bei Verstößen drohen 500 Euro Bußgeld und ein Monat Fahrverbot. Für Fahranfänger ist Cannabis komplett verboten. In Potsdam ist der wiederaufgebaute Turm der Garnisonkirche mit einem Festakt eröffnet worden. Bundespräsident Steinmeier sprach als Schirmherr des Wiederaufbaus, zu dem der Bund 24,5 Millionen Euro beisteuerte. Die Kirche war im Zweiten Weltkrieg ausgebrannt und wurde zu DDR-Zeiten gesprengt. Ihr Wiederaufbau ist umstritten, weil viele die Kirche als Symbol für Militarismus und Nationalismus sehen.
Es fehlt nur noch die Turmspitze, dann ist die wiederaufgebaute Garnisonkirche das höchste Gebäude Potsdams und das wohl auch umstrittenste. Heute ist Einweihung, begleitet von Protesten vor der Tür. Nazi-Kirche, sagen die einen, ein künftiger Ort der Friedensarbeit, die anderen.
Die neue Garnisonkirche erinnert uns daran, welches Unheil nationale Raserei, Rassenwahn und Eroberungspolitik über Deutschland und Europa gebracht haben. Jedem Versuch, deutsche Verantwortung zu leugnen, stellen wir uns entschieden entgegen.
Mit einem Staatsakt in der Garnisonkirche wurde am 21. März 1933 der erste Reichstag nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten eröffnet. Der Handschlag von Reichspräsident Paul von Hindenburg und Reichskanzler Adolf Hitler am sogenannten Tag von Potsdam symbolisiert den Untergang der ersten deutschen Demokratie. Im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt, wurde die Garnisonkirche 1968 auf Geheiß der DDR-Führung gesprengt. Sie hätte nie wieder aufgebaut werden dürfen, sagen heute Kritiker.
Der Originalturm ist natürlich preußischer, deutscher Militarismus, Nationalismus, Imperialismus. Und der Nachbau ist eigentlich ein Wahrzeichen für undemokratisches, elitäres Handeln.
Die Ausstellung Glaube macht Militär soll sich kritisch mit der Geschichte auseinandersetzen. Es geht auch darum, eine Vereinnahmung der Garnisonkirche durch rechtsextreme Kreise zu verhindern.
Auf der portugiesischen Insel Madeira breitet sich ein Waldbrand aus. Das Feuer nähert sich einem Lorbeerwald, einem UNESCO-Welt. Naturerbe. Die portugiesische Regierung bat die EU um Hilfe. Zwei Löschflugzeuge aus Spanien trafen heute auf Madeira ein. Seit mehr als einer Woche ist die Feuerwehr gegen die Flammen im Einsatz. Zwischenzeitlich mussten mehr als 200 Menschen ihre Häuser verlassen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 23. August.
Hoher Luftdruck im Süden und kräftige Tiefs im Norden prägen auch morgen unser Wetter. Heute Nacht breiten sich dichte Wolken aus dem Nordwesten ins Landesinnere aus. Außer in Küstennähe bleibt es aber trocken. Morgen scheint vom Süden über die Mitte bis in den Osten häufig die Sonne. Richtung Nordwesten ist es oft stark bewölkt und windig, an der Küste auch stürmisch, gebietsweise fällt Regen. Heute Nacht Abkühlung auf 19 bis 8 Grad. Morgen im Norden und Westen 20 bis 25, sonst bis zu 31 Grad. Am Samstag überwiegend sonnig und heiß. Gegen Abend kommen von Westen Schauer und Gewitter auf. Die erreichen am Sonntag die Südosthälfte. Ansonsten bleibt es trocken bei Sonne und Wolken. Am Montag dann oft freundliches Spätsommerwetter.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr fragt Julia Niharika-Senn, wie systemrelevant die Meyer-Werft für die deutsche Wirtschaft ist. Und wir schauen auf den Wahlkampf in Sachsen und in Thüringen und haben dazu die Ergebnisse der ARD-Vorwahlumfrage. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.